Eine Frage der Sicherheit mit einer neuen Folge heute zum Thema Systemhärtung. Ja, wir sind in Anführungsstrichen altbekannter Runde. Mein Name ist Patrick Green. Ich bin im Vorstand des Networker NRW und ansonsten vor allem im Datenschutz unterwegs. Mit mir an meiner Seite wie immer Matthias.
Ja, mein Name ist Matthias Meyer, also auch hallo von meiner Seite und ich gebe direkt gerne an unseren Gast weiter. Heute haben wir bei uns den Florian Bröder. Florian, erzähl doch mal zwei, drei Worte zu dir und erklär uns mal, was treibt ihr den ganzen Tag über denn so?
Oh, super. Also Patrick, ich habe gelernt, es ist Patrick und nicht Patrick. Also vielen Dank, Matthias, auch in deine Richtung. Vielen Dank, dass ich da sein kann. Ja, was treiben wir den ganzen Tag? Wir helfen, wie viele im IT-Security-Umfeld, Kunden ihr Unternehmen und ihre Daten zu schützen und tatsächlich auf dieser Schutzebene, weil unser Thema Systemhärtung, auf das wir uns komplett fokussieren, im Schutzumfeld und nicht im Detektions- und Reaktionsumfeld angesiedelt ist. Ja, und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, kümmere mich um das Thema schon sehr lange und hoffe, dass wir das dem einen oder anderen ein Schrittchen näher bringen können.
Ich finde das Thema total spannend, weil ich glaube, wir werden heute noch auf so einige Themen kommen, die auch für mich in der täglichen Praxis eher abstrakt sind und da hoffe ich, dass wir das mal besprechen können. Du hast jetzt gerade gesagt, dass ihr ja relativ also in der Prävention seid. Ja. Ich hatte noch gestern einen Fall bei mir hier, den ich zu besprechen hatte, wo ich mal wieder gemerkt habe, dass in vielen Unternehmen analog und digital nicht gleich verläuft. Also im konkreten Fall war es jetzt bei mir so, da ging es um Personalakten und Personalausweiskopien, die lagen quasi auf einem Sammelpostfach. Und da habe ich zu dem Geschäftsführer gesagt, guck mal, niemand von euch, auch niemand in der Personalabteilung, würde jetzt hier den Personalordner in den Aufenthaltsraum in Regal offen stellen, wo drauf steht Personalordner. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ey, ich suche meinen Vertrag oder ich suche die letzte Lohnabrechnung, würde man nicht sagen, ja, guck einfach mal im Pausenraum, da steht alles, guck mal, ob du deine findest. So, niemand würde, also vielleicht mag es solche Unternehmen geben, aber ich würde mal behaupten, dass fast jedes Unternehmen das so nicht handhaben würde. Aber im Digitalen war es halt eben so. Und so wie man vielleicht auch privat seine Haustür hier in unseren Breitengraden eben nicht offen lassen würde oder den Autoschlüssel nicht im Auto stecken, also heutzutage hat man ja keinen Autoschlüssel mehr, aber vielleicht in älteren Autos ja, den Autoschlüssel eben nicht im Auto stecken lassen würde, so wie es vielleicht noch in anderen Ländern tatsächlich so ist. Aber digital fehlt es häufig an genau solchen Schutzmaßnahmen. Also ne, es gibt also das Thema Tür zu abschließen und vielleicht auch mal nicht die Einfachverglasung nehmen, sondern vielleicht ein bisschen mehr die Daten schützen. Ist das so von der Einordnung her, wie ich das jetzt so sage, kann man diese Analogie nutzen oder bin ich da komplett fehl?
Also ich nutze das Beispiel tatsächlich mit der offenen Haustür selbst in Gesprächen, um das Thema Systemhärtung auch greifbar zu machen, weil wir oft gefragt werden, naja, wir haben doch schon Firewall und wir haben schon Virenscanner und wir haben auch einen Schwachstellenscanner und wir haben auch ein SIEM und ein SOC, dass da sitzt das Team, das macht das ja auch 24/7. Und mein Statement an der Stelle ist immer genau das, was du sagst. Also wenn man sich das mal bildlich vorstellt und wenn man mal dann, ich arbeite immer gerne auf Basis von Standards, man nimmt jetzt zum Beispiel das NIST Cyber Security Framework vom amerikanischen Standardisierungsgremium und die unterteilen im Prinzip in verschiedene Funktionen. Die haben im ersten Schritt Identify, dann Protect, Detect, Respond und dann Recover. Also was bedeutet das? Wisse, was du hast. Du musst also kennen, was du hast. Assets, welche Software hast du, welche Geräte hast du. Da ist ja schon an vielen Stellen in der Realität Optimierungsbedarf. Der zweite Block, schütze das, was du kennst. Ja, das wird auch in der Realität eher selten gemacht. Was viel gemacht wird, ist halt das Thema Detektion und Reaktion. Also ich erkenne einen Angriff, ich tue was. Ein Virenscanner erkennt, dass ein Virus drauf ist, schiebt den in die Quarantäne. Ein MDR-Tool erkennt, dass irgendwas auf einem Device passiert, reagiert dann darauf. Ich meine, das Ding hat es im Namen: Managed Detection Response, Endpoint Detection Response. Da redet keiner über Schutz. Ja, und auch die neuen Normen, also hier die neue ISO 27001, die jetzt vor knapp 10 Monaten rausgekommen ist, die neue TISAX-Norm, die rausgekommen ist, die ordnen Systemhärtung in dem Schutzumfeld ein. Das heißt, bevor etwas passiert, präventiv, wie du eben gesagt hast. Und ich vergleiche das immer ganz gerne, um jetzt eine Frage zu beantworten, mit der Haustür, dem Haustürbeispiel. Detektion und Reaktion wäre: Ich komme heute Abend nach Hause, lasse eine Haustüre offen, hänge aber eine Kamera drüber, die mich informiert, wenn jemand reingeht. Dann schnappe ich mir den Baseballschläger, der als Reaktionsmaßnahme schon neben meinem Bett steht, renne das Stockwerk nach unten, bei uns ist es durch Stockwerke getrennt zu Hause, und prügel den Angreifer aus der offenen Haustüre wieder raus. Das ist Detektion und Reaktion. So, jetzt ist natürlich die Frage, was ist die Präventivmaßnahme? Und da sagt natürlich jeder: Ja, ist doch ganz klar, mach doch die Haustür zu und schließ am besten von innen noch ab. Und wenn man richtig cool ist, lässt man den Schlüssel noch stecken, weil ich ja im Feuerfall nicht meinen Schlüssel suchen will. Und für jeden ist das klar. Aber so ein Betriebssystem, so eine Applikation heutzutage, die ist halt so offen, alles funktioniert, alle Haustüren, alle Fenster sind quasi geöffnet. Und ich finde das Beispiel, was du gebracht hast, sehr, sehr gut. Ich nutze es selbst und genau das ist der Vergleich. Man macht viel zu sehr in diesem reaktiven, viel zu viel in diesem reaktiven Umfeld und man kann eigentlich noch viel mehr im präventiven Umfeld machen.
Jetzt hattest du gerade im Wesentlichen zwei Punkte angesprochen, bei denen, naja, also du hast angesprochen Betriebssystem und Applikation. Ich würde mich hocharbeiten, also beim Betriebssystem starten. Ich frage für einen Freund. Man hört ja immer, dass Matthias weiß schon, worauf ich hinaus will. Wir haben ja im Wesentlichen, wenn ich jetzt mal in der Breite gucke, im Wesentlichen zwei Betriebssysteme. Also Mac OS, mal Version unabhängig, und Windows auch mal Version unabhängig. In deiner täglichen Arbeit, rein von der, wahrscheinlich vom Business her, hast du wahrscheinlich eher mit Microsoft-Produkten zu tun. Ist das so eine richtige Vermutung?
Ja, vollkommen korrekt. Also die Marktdurchdringung ist natürlich bei Microsoft Windows deutlich höher. Sicherlich gibt es einzelne Abteilungen. Marketing ist da ganz vorne sicherlich mit dabei, als auch Techniker, die programmieren, natürlich auf macOS unterwegs. Aber, und das muss man auch sagen, im Serverumfeld ist es auch häufig inzwischen Linux. Gerade im
Ja.
Unternehmensumfeld hast du dann Red Hat oder halt SUSE Enterprise, weil da entsprechend die Support-Themen von den Organisationen mit dabei sind. Aber ja, ich gebe dir recht, hauptsächlich ist es Windows. Da haben wir uns auch am Anfang drauf gestützt. Inzwischen gehen wir auch in Richtung Linux und auch macOS wird kommen für uns. Aber ja, Windows ist halt einfach weit verbreitet.
Okay, aber dann noch eine Frage, um das Thema auch dann direkt abzuschließen und auf Windows zu gehen. Ich werde das sehr häufig gefragt, ist denn jetzt Mac OS sicherer? Und ich würde das ein bisschen anders formulieren. Ich würde nicht sagen sicherer, aber jetzt sind ja die Systemstrukturen, um jetzt nicht ganz so tief reinzugehen, sind ja unterschiedlich. Und Linux, also Mac OS basiert ja im Wesentlichen auf Linux, auch wenn es sich davon schon ein Stück weit entfernt hat, aber die Systemarchitektur ist ja sehr ähnlich und anders aufgebaut als die Microsoft-Struktur. Kannst du denn ganz kurz nur so einen Überblick geben? Also ist das so aus deiner Erfahrung, dass die Sachen vom Grundprinzip bei Mac oder bei Linux schon ein bisschen höher sind. Ich weiß, das ist, weiß ich ja selber aus dem Serverumfeld, da sind wir ja auch unterwegs. Da gibt es massiv noch was also die Schranken hochzusetzen. Aber vom Prinzip her würdest du sagen, wenn du die beiden so nebeneinander stellst, dann das Mac OS schon auf ein bisschen höheren Level ist, oder kann man das so gar nicht sagen?
Ich glaube, die Frage allgemein nach Informationssicherheit und auch Security zu beantworten, ist schwierig. Ich glaube, ich kann da eigentlich nur meine persönliche Meinung sagen, weil ich da keine wissenschaftlichen Daten und Fakten habe. Aber ich versuche das mal mit Zahlen zu unterlegen. Also vielleicht nochmal ganz kurz vorab, was verstehen wir unter Systemhärtung und was verstehen wir dann daraus abgeleitet unter einem sicheren System? Eine Systemhärtung, das kommt oft in Gesprächen, wird von Admins verstanden. Naja, wir haben ja hier Windows-Updates konfiguriert und wir haben auch die Passwort-Policies gesetzt und ja, und die Firewall ist auch an. So, wenn man jetzt in die klassische Microsoft-Welt reingeht, dann wird das in der Regel per Group Policies verteilt und dann sind das irgendwie so 30 Einstellungen. Jetzt mache ich euch einen mengenmäßigen Vergleich auf. Wenn wir über so eine Standardhärtung bei einem System reden, sind wir nicht bei 30, 40 oder 50 Einstellungen, sondern wir fangen irgendwo so bei 350, 400, 500 Einstellungen an. Auf dem System, ich zeichne ja über ein Windows 10 System mit euch den Podcast jetzt gerade auf, da sind es 960 Einstellungen und ich kann arbeiten. Das heißt, vom Denkansatz her, das ist wichtig, weil immer Leute glauben, wenn man ein System härtet, geht nichts mehr. Es gibt zwei Aussagen dazu. A, ich würde gerne, und das ist ein Teil einer Mission, weil das in den Köpfen von Interessenten, Kunden und vielen Menschen nicht drin ist, ich würde gerne nicht darüber reden, was ich abschalte auf einem System. Bei einer Firewall denkt auch keiner so. Bei einer Firewall ist erstmal grundsätzlich alles aus und ich schalte das an, was ich will. Sondern ich will bei Betriebssystemen dahin kommen, dass ich sage, ich schalte alles ab. Und das, was ich für den spezifischen Use Case brauche, lasse ich zu. Als Beispiel, in unserem Fall, ich habe einen Rechner, an dem mache ich Sales und Pre-Sales, da muss natürlich die Kamera funktionieren und da muss auch das Mikro funktionieren. So. Aber SMBV1 als Beispiel, SSL 1.0, oder andere alte Protokolle, bestimmte Verzeichnisse in einem Dateisystem, da hat halt nur der Admin drauf Zugriff. Für manche Dinge hat auch gar keiner Rechte, die muss man sich im Zweifel holen, also Least Privilege. Das Gleiche, und das ist halt auch bei macOS ein Thema und auch bei Linux, mengenmäßig, auch ein Linux kann ich mit Hunderten von Einstellungen noch sicher machen. Noch sicherer machen als das, was eh schon kommt. Und von daher, ich habe für macOS tatsächlich keine Zahlen, aber ich vermute, auch da geht es nicht nur um 10 oder 20 Einstellungen. Das ist mal das eine, wenn man mengenmäßig drauf guckt. Das andere ist der prozessuale Teil. Microsoft hat vor Jahren diesen Secure Software Development Lifecycle massiv geprägt und vorangetrieben. Und das haben die auch gelebt. Die haben Security über Jahre vor Features gestellt. Es mag sich inzwischen wieder geändert haben. Aber die haben einen relativ guten Prozess, was das Thema sichere Softwareentwicklung angeht. Bei Apple bin ich da meine persönliche Meinung aktuell nicht ganz so überzeugt. Da kam ja relativ viel Stuff raus jetzt gerade, was an Updates rauskam. 4 Wochen, 4 verschiedene Updates und das große neue 17 steht jetzt wieder bevor. Das ist also das Thema prozessuale Dimension. Also wann ist ein System sicher? Wenn ich es patche, wenn ich es härte und wenn der Prozess passt. Ich glaube, es sind die drei Dimensionen, die zusammenspielen müssen. Von daher ist da so eine Pauschalaussage schwer möglich.
Das war mir auch also ich würde davon auch weggehen. Also vielen Dank dafür die Erläuterung. Ich glaube, das ist auch so, ist auch gut verständlich. Am Ende, wie du schon sagst, sehe ich das auch so. Ich glaube, man muss, also man kann, das weiß ich, auch beim Mac extrem viel anpassen. Was ich halt nur in den letzten Jahren gemerkt habe, und da bin ich aber jetzt ehrlicherweise bei Microsoft auch so ein bisschen raus, ist halt, dass Mac bzw. Apple als Hersteller zunehmend die Schranken per Default, also das, was du auch gerade gesagt hast, per Default zumacht. Und ich muss immer mehr aktiv freigeben. Also das musste ich vor ein paar Jahren, weiß ich, hatten wir hier alle bei uns, Zusatzsoftware auf den Geräten, die zum Beispiel die Kameraschnittstellen mit überwacht haben, die per Default erstmal alle Verbindungen oder Zugriffe aufs Dateisystem für Applikationen erstmal unterbunden haben. Und jetzt ist es so, dass diese, das ist so mein Eindruck, dass Apple diese, gerade die großen Softwareprodukte, die sich sehr verbreitet haben, einfach integriert ins System. Und jetzt ist es halt so, wenn ich jetzt ein neues Tool installiere, muss ich sagen, ja, ich vertraue dem, und das natürlich bei den zertifizierten Sachen nicht, aber ja, es darf auf das Mikrofon zugreifen und ja, es darf
Korrekt.
auch auf den Bildschirm zugreifen und so. Da merkt man ja schon, die Kultur wandelt sich etwas. Es war auch, glaube ich, zuletzt Frank Rieger vom CCC, der gesagt hat, eigentlich müssen wir dahin kommen, dass wir nicht die ganze Zeit, und das schlägt ja genau in das, was du sagst, dass wir nicht die ganze Zeit zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommen und denen erklären müssen, dass ihre tägliche Arbeit, die sie machen, hochgefährlich ist und dass sie
Korrekt.
eben zwar 999 Mal auf eine PDF-Datei klicken müssen, aber jedes Mal überlegen, ist das jetzt vielleicht schadhaft, weil eine PDF-Datei grundsätzlich auch zu Schäden führen kann. Sondern eigentlich müssen wir dahin kommen, dass die Systeme so sicher sind, dass jeder seine Arbeit machen kann und wir nur in den anderen Bereichen dann mal gucken, ob es dann irgendwie Sicherheitsprobleme gibt.
In den Gesprächen, also 1:1, ich formuliere es anders, das war das, was ich eben sagte, wir schalten alles ab und überlegen uns, wer was braucht. Also um mal komplett von Betriebssystemen wegzukommen, weil am Ende, ich habe super Windows-Systeme gesehen, also auf meinem System zum Beispiel geht dieser Angriffsvektor, den ein Emotet ausnutzt, geht gar nicht mehr. Wenn der also versucht, in Word mit Makro und dann startet das Makro in PowerShell oder eine Command-Line-Fenster und das lädt dann übers .NET-Framework irgendwas aus dem Internet runter. Das sind so, ich sag mal, 8, 9 Angriffsvektoren, die da in Kombination in Reihe ausgenutzt werden und von denen sind halt 5 auf meinem System einfach abgeschaltet. So, und einer würde reichen in der Kette. Also wenn ich einen abschalten würde in der Kette, in der seriellen Abarbeitung, wäre die Kette unterbrochen. Ja, de facto habe ich aber 5 von diesen 9 abgeschaltet. Das heißt, ich muss gar nicht erkennen, ob mir jemand so ein Word-Dokument schickt und muss da gar nicht drauf reagieren. Es geht einfach nicht. Ja? Und das, was du sagst, ist komplett richtig. Muss auf einer, wenn wir jetzt mal von diesem ganzen Betriebssystem und Applikationen, und ist Linux oder Windows oder Mac sicherer weggeht, komme ich doch eigentlich in so eine Situation, dass ich sage, wer braucht denn was für seinen täglichen Job? Und der Admin, der Server wartet, macht das natürlich im besten Fall nicht von seinem Office-Rechner aus, an dem er auch, wie wir jetzt, einen Podcast aufnimmt, sondern der loggt sich doch auf einer Privileged Access Workstation, auf einem Jump-Host, auf einem Bastion-Host ein. Der kann doch so weit gehärtet sein und so weit sicher konfiguriert sein, vielleicht noch in einem eigenen Netzwerksegment stehen, vielleicht noch einen eigenen Account nutzend, dass genau das geht, was er braucht. Der macht RDP auf Windows, der macht ein SSH auf Linux und ihr wisst besser, wie das Pendant unter Mac heißt, wahrscheinlich auch SSH. Und das war's. Aber muss der da vor einen Videocall machen? Muss der da alte Protokolle nutzen können? Und die Antwort ist ganz klar nein, ja.
Genau, an der Stelle bin ich voll bei Florian. Im Endeffekt, unabhängig von dem Betriebssystem, ich glaube, da sind wir tatsächlich der gleichen Meinung, dass man sowohl ein Windows genauso härten kann, in Anführungsstrichen, wie ein Mac-System oder ein Linux-System. Und auch ein Windows-System durchaus ja als Single-Host-Application im schlimmsten Fall laufen lassen kann. Was dann tatsächlich nur eine Kernel plus eine Applikation laufen lässt, geht es ja primär darum, dass im Unternehmen an der richtigen Stelle die richtigen Rechte eingeräumt werden, die richtigen
Korrekt.
Berechtigungen da sind und dass die Leute bewusst sich über Sicherheit Gedanken machen. Und das ist, glaube ich, das,
Korrekt.
was Patrick auch vorhin so ein bisschen meinte, wo die Betriebssysteme sich teilweise unterscheiden. Wohingehend Mac momentan immer sehr viel fragt, darf ich diese Option nutzen, lieber Benutzer? Darf ich vielleicht mein Mikrofon jetzt nutzen? Darf ich die Kamera jetzt nutzen? Etc. pp. Ist Windows da noch ein bisschen im Automatikmodus, sage ich mal vorsichtig, vielleicht auch einfach aufgrund von Altlasten? Weil was halt mir immer so als prägenden Spruch im Hinterkopf geblieben ist, Sicherheit ist halt unbequem. Und
Das ist so, ja.
das ist halt teilweise aber auch genau das Problem mit der Akzeptanz nachher bei den Benutzern. Deswegen finde ich es ganz spannend, was ihr als Unternehmen auch macht, dass ihr halt eine lauffähige, sichere Umgebung zur Verfügung stellen wollt. Also ein Betriebssystem oder ein System, wo die Benutzer wirklich arbeiten können. Das hast du vorhin ja nochmal explizit so erwähnt und das ist für mich auch so ein
Ich sage das ganz
Fokusthema.
bewusst, ja, korrekt, ja, das ist.
Na? Genau, ne? Das ist für mich halt so ein absolutes Fokusthema, weil die Leute müssen mit dem System vernünftig arbeiten können, ohne 27 Mal Fragen beantworten zu müssen, ohne von irgendwelchen Anomalieerkennungssystemen vielleicht regelmäßig gefragt zu werden, ist das jetzt in Ordnung oder nicht? Na, und dahingehend zum Beispiel auch das Beispiel, was Patrick vorhin aufgemacht hat. Für mich ist es immer ganz klassisch die HR-Abteilung, ja, die einfach darauf trainiert wird, dass sie jeden Tag von irgendwelchen unbekannten Leuten E-Mails bekommen mit PDF-Anhängen und die haben nichts anderes zu tun, als die Dinger zu öffnen. Das ist deren Job und das muss halt im Endeffekt durch das System unterstützt werden, indem es halt so
Korrekt.
abgesichert ist, dass da halt nichts mehr passieren kann. Ne?
Genau, und das ist auch ganz wichtig. Ich sage auch immer, diese Awareness-Trainings sind super, muss man machen, ist auch sinnvoll. Aber man wird nie verhindern können, dass Menschen auf PDF-Dokumente klicken und dass in diesen PDF-Dokumenten Schadcode drin ist. Weil das teilweise, wie du korrekt sagst, das gehört zum Job. Wenn ich im Sales arbeite, kriege ich Links, da muss ich draufklicken. Wenn ich PDF-Dokumente im HR kriege, in der Personalabteilung, da muss ich draufklicken. Ich kann es ja nicht lassen. Also ist doch die Frage nicht, Wie verhindere ich, dass Menschen PDF-Dokumente anklicken oder bösartige Links? Und die Frage kann aus meiner Sicht auch nicht sein, wie erkenne ich das? Weil 100% Erkennung wird es nicht geben. Es wird immer, keine Ahnung, vielleicht wird die mal auf 30, 40, 50% gesteigert, vielleicht auch auf 80, aber die 20% gehen trotzdem durch. Die Frage, die wir halt stellen an der Stelle ist, wieso kann so ein schadhaftes PDF-Dokument so einen großen Schaden anrichten? Nicht nur auf dem Computer selbst des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin, sondern im gesamten Netzwerk eines Unternehmens. Und das ist halt das, wo wir hinwollen, dass wir sagen, lass uns doch versuchen, den Schaden A zu verhindern, das wäre die Option 1, das wäre die beste, oder B zumindest eine Ausbreitung zu verhindern, eine Ausbreitung zu verlangsamen. Und da ist natürlich Systemhärtung ein super probates Mittel und sehr effektiv. Weil wenn ich als Beispiel SMBv1 und RDP schon mal überall abschalte, und das ist auch wieder egal, ob das ein Linux ist bei SMB oder ein Windows bei RDP, wenn ich das schon mal abschalte überall und auch kontrolliere zur Laufzeit, dass es abgeschaltet bleibt, dann werden diese Protokolle schon nicht mehr für das sogenannte Lateral Movement genutzt.
Ja,
Ja.
genau.
Wenn man, ich muss einmal kurz einhaken, um vielleicht geneigte Zuhörerinnen oder Zuhörer noch abzuholen. Also SMB ist ein Austauschprotokoll für Dateien und Dokumente, wo
Dateien,
man
ja,
eben auf
korrekt.
Ordner zugreifen kann. Und RDP ist das, es ist Remote Desktop heißt es, ne? Remote Desktop
Ja, Remote
Protokoll.
Desktop korrekt.
Genau, das heißt, ich kann quasi aus der Ferne einen Desktop, also einen Computer ansteuern und den sozusagen verwalten aus der Ferne und den nutzen. Im Übrigen, letzteres ist, ich hoffe, das ist mittlerweile auch endgültig öffentlich. Ich habe es zumindest auf einem halb, also auf einem öffentlichen Vortrag, nee, nicht halb öffentlich, auf einem öffentlichen Vortrag gehört. Dieses RDP-Protokoll war Auslöser für den Sicherheitsvorfall an der Ruhr-Universität. Na, also da war es quasi ein Gerät, was gar nicht mal von der Ruhr-Uni selber verwaltet wurde, sondern von einem Lehrstuhl, was integriert wurde. Und da war eben dieses RDP noch angeschaltet oder auf Default und hat dann
Und
eben
es hing
zum,
wahrscheinlich im
zum
Internet.
Ja, es war gerade, ja, das war das Dumme, das war Unglück, wie das häufig so ist, ne? Eine Verkettung von unglücklichen Umständen. In dem Fall war es tatsächlich, dass genau dieses Gerät, was eigentlich gar nicht unter Aufsicht der Ruhr-Uni war, eben integriert wurde in die Workgroup und die sich damit quasi eine Verseuchung reingeholt haben. Das war so ein bisschen
Tja.
das Problem in dem. Also das war jetzt schon, das war denn schon grundsätzlich bewusst und normalerweise ist die Policy da auch anders. Ich wollte auch nur darauf hinaus, dass eben so ein RDP tatsächlich sehr gefährlich ist. Aber das ist es ja, was du sagst, dass diese Sachen, die sind alle standardmäßig aktiviert. Warum? Damit der geneigte Standardnutzer und auch wenn wir in den Mittelstand gucken, ich meine, das wirst du ja, also ich kann es auf jeden Fall bestätigen, ich glaube Matthias auch und ich denke, das wirst du auch so sehen, wenn wir in den Mittelstand gucken und gerade in den kleineren Mittelstand, dann sind die IT-Abteilungen nicht so üppig ausgestattet, dass sich da jemand um alles 24/7 kümmern kann. Das heißt, die Sachen funktionieren, damit eben der geneigte Standardbenutzer Dienste nutzen kann, Software installieren kann und damit erstmal alles ohne große Probleme funktioniert und ohne die, wie Matthias es gerade angesprochen hat, ohne die 100 Einstellungen, ob das jetzt auch alles so gemacht ist und fünfmal Passwort eingeben und dann muss ich immer die IT-Abteilung anrufen und so. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Aber was ist, ja?
Nee, ist vollkommen korrekt. Also am Ende, ich nutze da immer, ich meine, wir hatten eben schon prägnante Beispiele mit der Haustür, oder das Auto steht irgendwo am Bahnhof mit laufendem Motor. Das sind ja immer so Beispiele, die genannt werden. Ich komme halt immer an so einen Punkt bei einer IT-Abteilung, die haben viele Dinge zu tun, gerade im Mittelstand. Die reden mit der Geschäftsführung, die haben interne Projekte, haben eine FIBU-Umstellung, machen ERP-Updates, müssen auch ihr Datenbankcluster verwalten. Die sind also infrastrukturell extrem breit aufgestellt und müssen auch extrem breit aufgestellt sein. Dann haben sie vielleicht noch drei verschiedene Betriebssysteme, Windows, Linux und Mac. Und das wird alles dann von irgendwie ein paar Leuten gemacht. Da zieht ja immer so diese 1%-Regel. 300 Leute im Unternehmen, da habe ich im besten Fall drei Mitarbeiter in der IT. Das ist zu wenig, Punkt. Und dann komme ich dahin zu sagen, okay, und jetzt reden wir darüber, dass wir nicht nur diese Breite haben, sondern wir gehen mit einem Systemhärtungsthema auch noch in die Tiefe. Das heißt, wir reden auf einmal darüber, dass auf einem Windows 500 Einstellungen verwaltet werden müssen und ich analysieren muss, ob ich im Zweifel die Software A oder B noch laufen lassen muss. Und bei Linux ist es ähnlich. Dann habe ich halt 300 Einstellungen, die da gesetzt werden und nicht nur gesetzt, sondern kontinuierlich auch überwacht. Ja? Und das ist halt was, wo ich sage, das ist halt was für eine Spezialfirma. Das ist halt was für ein Unternehmen, was sich täglich damit beschäftigt, was Fehleranalysen macht, regelmäßig. Und wie beim Auto, ich baue ein Auto halt zusammen als Hersteller. Aber wo kommen die Teile her? Ich habe Hunderte von Zulieferern. Ich kaufe die Scheiben ein, ich kaufe die Reifen ein. Und nur weil ich eine Scheibe tauschen kann, bin ich halt noch kein Elektriker. Und nur weil ich Elektriker bin, stelle ich halt keine Reifen her. Und diese Assemblierung, dieses Zusammensetzen, das muss aus meiner Sicht die Aufgabe einer IT-Abteilung werden. Da müssen die sich darauf konzentrieren, weil die im Rahmen ihrer Aufgaben, die sie haben, die sie heute schon haben, ja eh völlig untergehen.
Ja, genau. Also mehr in Richtung Management denken als in mehr in als
Alles
im
selbst
Operativen,
tun.
ne?
Ja,
Genau.
korrekt, korrekt.
Und
Was
ich
ich.
fand es ja, also ich fand es insofern ganz spannend, weil du hast auch gesagt, im Endeffekt bei Systemhärtung geht es jetzt auch in die Tiefe. Mir fiel gerade ein, dass das BSI zum Beispiel, glaube ich, vor nicht gar nicht so langer Zeit Empfehlungen für die sichere
Ja.
Konfiguration von Office-Produkten rausgegeben hat.
Korrekt.
Und ich habe hier gerade zufällig die sichere Konfiguration von Microsoft Word vorliegen. Alleine die sichere Konfiguration von Microsoft Word als Empfehlung für IT in Unternehmen ist, also ist jetzt kein Geheimnis oder sowas. Die Informationen sind ja tatsächlich öffentlich verfügbar. Das ist ein 7-Seiten-Dokument vom BSI, wo drin steht, wie eine IT-Abteilung Microsoft Word zu konfigurieren hat, damit es aus Sicht des BSI sicher ist, mit allein 63 operativen Tätigkeiten, die gesetzt werden müssen, Optionen und so weiter und so fort.
Korrekt,
Und da sind wir nur
korrekt.
in einem einzigen kleinen Programm unterwegs, was
Ja.
wahrscheinlich die meisten Unternehmen einsetzen. Und
Korrekt.
ich stelle mir dann halt auch die Frage, wie soll eine IT-Abteilung das inhaltlich leisten können, wenn sie halt parallel dazu auch noch Experte für den Drucker nebenan sind und die Telefonanlage verwalten sollen?
Das Druckerbeispiel ist immer ganz gut, weil gerade im Mittelstand tauschen die IT-Spezialisten, die haben im Zweifel noch Toner und Tintenpatronen aus. Wo man sich auch überlegen müsste, kann man sich dafür nicht Dienstleister holen. Aber perfektes Beispiel, ich gebe dir eine andere Zahl. So eine Windows 10 Härtungsempfehlung von einem Standardisierungsgremium Center for Internet Security, gute Quelle. Oder vom BSI, Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Das BSI gibt fast 400 Einstellungen für ein Windows 10 raus. Das ist eine lange Excel-Tabelle. Nirgendwo steht beschrieben, was die Auswirkungen sind. Bei manchen Einstellungen hat es halt Auswirkungen. Das Center for Internet Security beschreibt das deutlicher, aber die haben auch ein 1200 Seiten Dokument PDF, also ein PDF mit 1200 Seiten, wie man ein System härtet, Windows 10. So, und jetzt gibt es ein Feature-Update, da kommt das neu raus. Dann kommt ein Windows 11, dann habe ich wieder was anderes. Das ist für eine IT-Abteilung ein sehr heroischer Ansatz, das alles selbst machen zu wollen. Man kann
Ja.
das wollen, aber die Realität holt einen da sehr schnell ein. Ja.
Genau. Ob das dann immer so sinnvoll ist, alles selber zu machen. Ich glaube, da sind wir auch glücklicherweise schon, dass viele Unternehmen verstehen, dass sie die Dinge nicht selbst machen können. Was ich in der ganzen Diskussion oder auch in unserem Thema heute total spannend finde, ich glaube, wir sind uns alle da total einig und ich würde vermuten, dass wenn ich Unternehmen anspreche und sage, hör mal, habt ihr schon mal über Systemhärtung nachgedacht, dass sie sagen würden, wenn ich denen das erkläre, dass sie sagen, ja super. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie sagen, wieso habe ich denn davon noch nie was gehört und wieso sind denn die Systeme nicht sicher? Das hörst du ja wahrscheinlich ständig, ne? Also was ist so, wieso, was denkst du, wieso ist das so in der breiten Diskussion? Also wir kennen alle die Awareness-Trainings, wir kennen Antiviren oder generell nennen wir es immer Endpoint Protection Software, um es jetzt nicht irgendwie auf Viren zu beschränken. Wir kennen Intrusion Detection Systeme und so weiter und so fort. Wieso ist das eigentlich so dieses So die Basis, also ich empfinde das fast als Basis. Wieso ist so deine, also ist so deine Wahrnehmung, dass das viel zu wenig in der breiten Masse besprochen wird? Und wenn ja, wieso?
Boah, wenn ich das wüsste. Ich glaube, es gibt.
Aber ist es
Ja, es
deine
gibt
Wahrnehmung?
sicherlich.
Also ist es
Ja,
deine, also würdest
definitiv.
du.
Ich glaube, also, was sich getan hat, und das muss man ganz klar sagen, auch die Antwort ist, glaube ich, jetzt wieder mehrdimensional. Also, A, diese Cyberhygienemaßnahmen, wie man sie so schön beschreibt, also Asset-Inventare, Software-Inventare, das macht keiner gerne. Das haben auch ganz wenige Unternehmen gefühlt. Und wenn sie es haben, im Zweifel nicht ganz aktuell. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Und warum ist es nicht von vornherein sicher konfiguriert? Das hat zumindest eine rechtliche Ursache. Ihr kennt das in Amerika zum Thema, ich habe meinen Hamster in der Mikrowelle getrocknet oder ich habe meinen Autopilot im Wohnmobil angeschaltet und dann ist der Hamster, dem geht es nicht mehr so gut und das Wohnmobil fährt dann halt dummerweise gegen einen Baum, weil der Tempomat halt nur das Tempo regelt, aber kein Autopilot ist. Das heißt, Produktbeschreibungen müssen sehr, sehr genau sein. Deswegen lest ihr auch bei Starbucks und bei McDonald's im Kaffee, der ist heiß. Achtung, wo jeder sagen würde hier, naja, das ist doch klar, wenn ich einen kalten Kaffee kaufen will, zahle ich kein Geld. In Amerika ist das anders. Da ist das ganze Rechtssystem vollständig anders. Das heißt, eine Möglichkeit, um Sammelklagen, das Risiko von Sammelklagen zu vermeiden, ist, alles funktioniert auf so einem Betriebssystem. Das heißt, um ein rechtliches Risiko zu vermeiden, geht man ganz bewusst sicherheitstechnisch, ja, ich sag mal, eine nicht so schöne Situation ein, die einen aber nicht treffen kann. Im gleichen Atemzug sagt Microsoft aber auch, und das ist jetzt halt in dem Fall Microsoft, aber für Linux zieht das genauso, wir geben euch kostenfrei Härtungsempfehlungen mit, die sogenannten Microsoft Security Baselines. Die kannst du dir runterladen und anwenden. Das ist ein ganz geschickter Schachzug, weil wenn ich es anwende und danach geht was nicht, bin ich selbst dran schuldrechtlich. Das heißt, ein Punkt ist, ich muss mich selbst drum kümmern. A. B. Wenn ich mir die Security Baselines anschaue, sind das halt ein paar hundert Einstellungen. So, wer hat die Zeit, dann Fehler zu analysieren? Weil wenn ich die 1:1 anwende, geht es halt nicht mehr. Das machen wahrscheinlich viele. Dann knallt's, dann sagen die, komm, lass mir die Ruhe, das Thema mache ich nicht weiter. So, das heißt, es hat schon mal so einen faden Beigeschmack, Punkt 1. Punkt 2, wann macht jemand was im Bereich Cyber Security? Ich glaube, es gibt drei Punkte, also die zwei bekannten, die, glaube ich, jeder kennt. A, es gibt ein Gesetz oder B, es ist was passiert. Oder, und das ist für mich Punkt C, die anderen machen es auch. Also über eine Firewall, glaube ich, brauchen wir nicht mehr reden. Ein Virenscanner oder eine Endpoint-Protection-Lösung hat auch irgendwie jeder. Und selbst wenn es nur das Microsoft-Produkt ist oder wenn es, keine Ahnung, in Bochum gibt es ja auch große Hersteller oder. Das macht jeder. Aber Systemhärtung ist halt, das ist halt noch ein neues Ding. Und klar konfiguriert man, aber wenn man konfiguriert, denkt man sich selbst die Dinge aus, wo man weiß, da ist das Risiko, dass was passiert, doch eher gering. So, und dass es Standards gibt dafür, das wiederum wissen tatsächlich gar nicht so viele, obwohl das BSI da viel tut und dass da das Sisyphus-Framework, du hast eben Word zitiert, ja, Sisyphus-Projekt, das wurde vom BSI veröffentlicht, da werden Windows-Härtungsempfehlungen öffentlich zur Verfügung gestellt. 370, 380 Einstellungen, allein 50, 60 zum Thema Logging und Forensik, also Logging und Audit, dass ich forensisch aktiv werden kann. Das ist dann schon weniger bekannt. Das heißt, in vielen Gesprächen ist es auch wirklich Beratung, die wir tun, in Pre-Sales-Gesprächen, dass es dieses Themenfeld Härtung überhaupt gibt. Und dann sind auch IT-Security-Leute an einem Punkt und sagen, ja, aber wieso haben wir das? Wieso wissen wir davon nichts? Naja,
Es ist schon echt
was soll ich
absurd,
dazu?
ne? Wenn man sich
Ja,
diese
jetzt ist.
Dimension überlegt, ne? Also wenn du gerade sagst, das ist Sisyphus, also wie viele Einstellungen das sind, damit man ein System nach unserem, sagen wir dann eben europäischen Sicherheitsverständnis, was ja auch ehrlicherweise, daher kam ja auch dieses Sisyphus-Projekt, auch die Telemetrie und das quasi das Abschnorcheln der Systeme ja mit betrifft, damit wir es überhaupt so haben, wie wir vermutlich denken, dass die Systeme sind. Das finde ich gerade für mich so
Sehr
eins
spannend.
der Learnings, das kann ich schon heute mitnehmen. Diese Masse war mir tatsächlich nicht klar. Ich muss jetzt auch sagen, ich bin ja auch eher auf einer anderen Ebene, wo ich dann sage, ja, ihr guckt halt, dass die Systeme sicher sind, ohne mich jetzt mit Einstellungen auseinandersetzen zu setzen. Vor allem schon nicht mit dem Betriebssystem. Es ist schon absurd hoch, ne?
Es
Also,
ist viel
du hast,
es ist viel
ja.
und ja, sorry, ein Satz, es ist viel. Und ich glaube auch, da haben sich einige auch die Finger verbrannt in der Vergangenheit. Weil wenn du das anfängst, alles in Skripten selbst zu bauen oder alles über irgendwelche Policies zu verteilen, ganz egal, wie du es tust, ob Gruppenrichtlinien oder was auch immer, ist erstmal egal. Wenn du das alles von Hand machst, da gehst du unter. Spätestens, wenn die erste Software der Buchhaltung eben nicht mehr läuft, weil du den MD5-Hash-Algorithmus abgeschaltet hast, dann brauchst du die erste Ausnahme. Oder du hast, keine Ahnung, eine Software, die mit SHA-1 halt irgendwas hasht und die läuft dann auch nicht mehr, weil auch Verfügbarkeit muss halt immer noch gewährleistet sein. Und dann fängst du an, Ausnahmen zu verwalten, von Hand. Und in einem großen Unternehmen hast du dann halt 15, 20 verschiedene. Also das ist von Hand einfach auf der Qualität nicht leistbar.
Das erinnert mich so ein bisschen an eine Firewall, die sehr, sehr ausdifferenziert ist, wo man ja auch immer Probleme hat, ja, das geht nicht und dies geht nicht und das. Und dann guckst du irgendwann hinterher rein und dann steht so in der letzten Zeile steht dann eben any, ne?
Ja, genau.
Allow vor allem, ja.
Allow, genau. Allow any,
Ja.
all, ja, in alle Direction und bitte.
Genau, da brauchst du keine
Bevor ich.
Firewall.
Genau, ja, das, aber man hat eine. Man hat eine.
Genau, ja.
Jetzt habe ich. Ich wollte eigentlich jetzt auf den Prozess kommen, aber jetzt hast du gerade was gesagt, was ich eigentlich aufgreifen wollte. Das ist mir aber jetzt glatt wieder entfleucht.
Aber an der Stelle habe ich
Aber.
tatsächlich noch einen, im Zweifelsfall. Und zwar,
Ja.
Florian, du hast vorhin ja auf das Mitre Attack Framework oder Mitre Framework quasi nochmal verwiesen. Und wir waren ja gerade in der Diskussion, warum vielleicht Systemhärtung nicht so publik ist, warum das vielleicht nicht so bekannt ist. Ich glaube, wenn man sich halt diese Phasen anguckt im Mitre, dann ist Detection natürlich eine der naheliegendsten in gewisser Art und Weise, wenn du mit dem Thema anfangen möchtest, ne? Ich glaube, das ist einfach das normale Bedürfnis des Menschen, dass man erstmal feststellen möchte, ist da was passiert? Und dann werden sich die meisten wahrscheinlich um das Thema Recovery kümmern, also Response-Recovery. Also ich mache mal so ein Backup von meinem System, das ist vielleicht auch nicht so ganz so schlecht. Und ich habe das Gefühl, an der Stelle hören die meisten einfach auf. Ja, also da ist dann irgendwie Feierabend. Ich kriege mit, wenn was passiert und ich habe eine
Ja.
Backup-Lösung, das reicht doch an Sicherheit. Wie kriegt man jetzt im Management oder wie kriegt die IT-Abteilung jetzt das Management davon überzeugt, dass das eben nicht reicht?
Ja, also die Frage ist immer, beim Management ist immer das Thema, das ist ja wahrscheinlich wie bei vielem, was verkauft wird, da ist kein Budget da. Ja, das heißt, am Ende des Tages hat man meistens dann Management Awareness, wenn was passiert ist, wie eben schon erwähnt, oder, und das muss man ganz klar sagen, wenn es eine gesetzliche Vorgabe, eine Regulatorik gibt. Und da ist, was Systemhärtung angeht, sehr, sehr viel passiert in den letzten 12 Monaten, auch gerade jetzt vor kurzem TISAX, diese Automotive Security Zertifizierung, die man als Dienstleister, als Zulieferer machen muss, ist jetzt aktuell in der Version 6 erschienen, ich glaube 6.01. Da steht Systemhärtung viel öfter drin als in der alten Version. Da stand es nämlich nur beim Prototypenschutz. Das heißt also, neben, es ist was passiert, ich habe jetzt sowieso Management Attention über die gesetzliche Vorgabe, die Regulatorik ist da, Auswirkungen auf Business. Oder halt auch, und das merken wir sehr häufig, oder vermehrt, Versicherungen. Also man kauft ja immer ganz gerne im Management eine Cyberversicherung und ist dann quasi geschützt. Also man ist nicht geschützt, sondern man hat erstmal das Risiko transferiert. Ja, also man hat Risikomanagement betrieben und das Risiko transferiert auf eine Versicherung, dafür zahlt man Geld. Wir haben jetzt zwei Fälle aktuell, also die letzte und, was haben wir heute Mittwoch, diese Woche sogar diskutiert worden sind. A, Kunden rufen an, sie kriegen, also Interessenten rufen an, sie kriegen keine Cyberversicherung. Punkt 1, weil einfach, wer eine Cyberversicherung hat, und das muss man auch ganz klar sagen, der hat schon mal grundlegend was getan, weil eine Cyberversicherung inzwischen auch prüft, wie privat bei einer Krankenversicherung. Ja? Ich muss halt einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen und wenn ich halt nicht so gesund bin, wird es halt teurer am Ende. Und es ist inzwischen auch so ein Gütesiegel. Wer eine Cyberversicherung hat, der hat schon zumindest mal was getan, dass eine Versicherung ihn versichert. Und wir haben tatsächlich den Fall, dass also Unternehmen kriegen keine Versicherungen mehr. Oder in Prämienverhandlungen steigen die Prämien, die Versicherungsprämien ins Unermessliche, weil das Risiko halt aus Sicht einer Versicherung nicht einzuschätzen und nicht zu versichern ist. Oder eine Versicherung ist da, und das ist jetzt der aktuelle Fall diese Woche, und die Versicherung sagt, wir verlängern nicht mehr. Also wir haben das jetzt gemacht mit dir, das war auch alles nett, du hast auch gezahlt, ist auch nichts eingetreten. Aber wir haben halt unsere Regulatoriken halt verschärft, unsere Einschätzungen haben sich geändert. Du kriegst keine Versicherung mehr bei uns. Du wirst nicht mehr unser Kunde sein. Und das ist, glaube ich, was, wo das Management dann anfängt aufzuwachen. Also aufzuwachen ist auch falsch, weil die haben vorher nicht geschlafen, die haben viel zu tun. Aber das ist, glaube ich, was, wo man dann einen Ansatzpunkt hat, um das Management halt entsprechend zu packen und auch zu sagen, Freunde, ihr habt hier wirklich Risiken. Und auch wenn ihr sie nicht kennt, sie sind trotzdem da, ja. Und wenn die Versicherung euch jetzt schon sagt, da müsst ihr was tun, dann.
Im Endeffekt, wie du schon sagst, ne, Management ist ja ganz häufig finanziell getrieben, weil das
Ja.
ist ja auch deren Kern ausgedrückt im Unternehmen,
Klar.
ne, sich um das Thema zu kümmern. Was ich teilweise halt nicht verstehe, ist, wieso dann Budgets für IT-Sicherheit zwar zur Verfügung gestellt werden, diese aber dann halt in den Bereich Detection und Response quasi investiert werden, wobei man halt an anderer Stelle, wie zum Beispiel in der Systemhärtung, vielleicht viel effizienter oder viel günstiger zu einem viel höheren Gesamtschutzniveau kommen würde.
Ich finde, das ist auch so total. Also, ich glaube, um das auch mal so aus meiner Perspektive kurz zu sagen, ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem der Öffentlichkeitswahrnehmung und auch natürlich der Anbieter. Ja, also, ich glaube, das willst du auch, glaube ich, gerade sagen. Ne? Es ist so, es gibt ja gar nicht so viele Anbieter, die sich darauf konzentrieren, aber es gibt halt Anbieter, die sehr, sehr gut mit diesen Detection und ja, ne, also quasi dann im Nachgang irgendwie Sachen zu machen, die damit einfach gutes Geld verdienen. Ne? Also die Szene ist ja schon, also man muss ja sagen, so Sicherheit ist ja immer ein zwiespältiges Thema. Ja, je mehr passiert, desto mehr verstehen die Leute, dass sie was investieren müssen. Sie investieren, die Wirtschaft, also die Sicherheitswirtschaft, wird angetrieben. Wenn niemand einbrechen würde, dann bräuchte ich keine
Keine Haustür,
Dreifachverglasung mit
ja.
einem, ja, oder keine Haustür, kein Schloss, was mit Aufbohr- oder Aufschlagschutz und keine Ahnung was, das bräuchte ich alles gar nicht. Ja, und das heißt, die Sicherheitsindustrie verdient natürlich auch genau daran, dass das, was passiert und die Angriffe, die wir sehen, ehrlicherweise sind ja häufig auch, also heute noch, wenn man jetzt nicht wirklich jetzt mal von den ganz Großen wie Microsoft oder anderen ausgeht, dann sind die Angriffe in der breiten Masse im Mittelstand ja vor allem in die Breite gestreut und man guckt mal, wo es funktioniert und da, wo ich irgendwie mal einen Erfolg habe, wo ich ins System reinkomme, dann wird es weiterverkauft an den nächsten und der guckt, wie kann ich mich im System verbreiten. Das ist ja, ehrlicherweise ist das ja so, das ist ja so. Das ist ja nicht kein zielgerichtetes, kein zielgerichteter Angriff in dem Sinne,
In
meistens.
den
Also
wenigsten
wenn jetzt
Fällen
irgendwie ein,
korrekt, ja.
ja, wenn jetzt hier ein Autohaus angegriffen wird, dann ist dem Angreifer doch egal, ob das jetzt das Autohaus A oder B ist und ob das die Marke A oder B ist. Der guckt, wie kann ich das Autohaus erpressen und fertig ist die Kiste, ne? Oder was auch immer ich da machen will. Deswegen, ich finde es trotzdem krass, das ist eigentlich, sollte das ja so die Basis sein. Ne? Das Erste, was man ja auch macht in Sicherheit, ist ja wirklich, dass man sagt, ich sorge erstmal dafür, dass die Systeme, die ich betreibe, sicher sind. Denkst du, dass es ein Irrglaube ist, der auch von den Herstellern oder von Vertriebsgesellschaften, die dann eben solche Lösungen verkaufen, ist, dass ich als vielleicht auch als Management denke, wenn ich jetzt einen namhaften Hersteller internationaler Couleur nehme, der Firewall und Endpoint Protection und vielleicht auch noch ein bisschen andere Hardware mit anbietet, wenn der mir sagt, ja, das brauchst du eigentlich für deine Sicherheitslösung. Glaubst du, dass das ein Grund dafür ist, dass die Leute denken, ja gut, dann ich brauche halt sowas, man braucht das, dann ist sicher und nicht und deswegen gar nicht an so Sachen denken, dass die Systeme vielleicht gar nicht richtig konfiguriert sind?
Also ich weiß nicht, was Menschen denken, aber ich würde das bei uns sagt man so, ich kann keinem hinter die Stirn gucken, ja, also ich kann nicht in den Kopf reinschauen. De facto ist das die Interpretation dessen, was passiert. Es gibt ja gerade, wenn man so Buzzwords in den Raum schmeißt, auch wie Zero Trust, ja, da glauben ja Menschen auch in der IT, ich kaufe ein Produkt, dann habe ich Zero Trust, dass das ein Konzept, ein Paradigma ist, dass es eine Kombination aus verschiedenen Dingen, auch aus Produkten ist. Das ist ja bei vielen dann schon nicht mehr, bei vielen dann schon gar nicht mehr. Da stößt man auf taube Ohren. Ich bin zum Beispiel auch der Überzeugung, dass ein Zero-Trust-Konzept ohne Härtung gar nicht funktioniert, weil wenn ich die beiden Prämissen habe, traue keinem Gerät und traue keinem User. Wie will ich denn einem Gerät vertrauen, das nicht gehärtet ist? Also das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, okay, ohne Systemhärtung habe ich schon ein Problem bei Zero Trust. Rein aus der konzeptionellen Sicht, mir geht es überhaupt nicht um das Produkt oder um irgendein Produkt, sondern mir geht es einfach darum, wenn ich einem Gerät vertrauen will, reicht es da, wenn da ein Virenscanner drauf ist, der reaktiv arbeitet? Also das ist ja so der spannende Gedanke da hinten dran. Aber um das zu beantworten, vielleicht kurz und knapp, ja, da wird vertrieblich schon viel gemacht und selbst mit IT-Sicherheitsleuten, da höre ich mir manchmal in Showcases einfach an, ja, bei Bröder, wir haben jetzt nach dem Breach richtig viel gemacht und Systemhärtung war da nicht dabei. Ist das überhaupt sinnvoll? Ja, dann, das ist, bitte.
Ich glaube, du hast gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt, und zwar Vertrauen. Weil ich glaube, das ist eins der großen Probleme, die wir momentan noch haben, was Systeme angeht. Man vertraut dem Hersteller, dass die das schon richtig gemacht haben. Und
Korrekt.
Patrick, du bist ja auch im Datenschutz unterwegs, genau wie ich. Da haben wir ja das Thema Privacy by Design. Also ich würde nicht behaupten, dass Privacy by Design, selbst wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist momentan, dass ich mich da mal drauf verlassen würde. Ich weiß nicht,
Nein.
wie du das
Ja,
siehst.
also wir wissen ja, also ich meine, das ist ja das Absurde, deswegen ist es ja auch so gut, dass wir drüber sprechen und ich hoffe auch, dass das eigentlich so das Learning ist. Man macht sich ja kein Bild darüber, wie bescheuert manche Software konfiguriert ist. Und dass sie eben nicht, also ne, Privacy by Design sagt ja, oder nee, Privacy by Default sagt ja, dass die Sicherheit, also dass die Privacy-Einstellungen so gesetzt sind, dass sie vom Prinzip her erstmal sicher sind. Also auf dem sicheren, ne, Minimalprinzip jetzt. Nicht Zero Trust, aber zumindest erstmal möglichst wenige Zusatzverarbeitung. Und alles, was ich
Sinnvoll
zusätzlich will,
konfiguriert, ja.
ja, muss ich dann zusätzlich aktivieren. Aber ich glaube tatsächlich, dass es wirklich so eine europäische und vielleicht sogar eine sehr deutsche Sicht auf Produkte ist, dass wir mit unserer, ne, Garantieverwöhntheit das hier genau andersrum sehen als vielleicht in den USA. Ich glaube, wir gehen und ich glaube auch, dass der Mittelstand sehr stark davon ausgeht, dass die Systeme zumindest so geliefert werden, dass sie per se erstmal sicher sind und funktionieren. Ich glaube, jedem ist klar, ne? Also dann ist das Credo ist ja, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Und ich glaube, dass sich der Mittelstand damit abgefunden hat oder auch generell alle Unternehmen damit abgefunden haben, ein 100% sicheres System gibt es nicht. Ich glaube aber, wenn man befragen würde, dann würden doch viele Leute sagen, naja gut, aber also ich gehe jetzt ja schon davon aus, dass mein Windows-PC, wenn ich den hier neu kaufe und die neuesten Sicherheitsupdates drauf sind, dass der an sich erstmal sicher konfiguriert ist. Und ich
Ja, das
glaube,
ist
das
halt.
ist schon der erste Trugschluss, den wir, ja, ich glaube, da muss es einfach noch ein bisschen, ja, Informationsarbeit
Aufklärungsarbeit
geben.
ist das tatsächlich,
Ja,
ja. Ich würde es
auch von den
Aufklärungsarbeit.
großen Behörden.
Korrekt, korrekt. Und du hast
Ne?
ja, also ich weiß nicht, also es gibt ja so ein paar interessante Papers, die rauskommen. Das ist jetzt gerade aktuell von der NSA und von der CISA, also amerikanischen Organisationen, sind Papiere rausgekommen, die größten Angriffsvektoren halt mal auflisten, wie so gehackt wird. Und du hattest eben einen Fall, was war das, RDP bei der Ruhr-Uni Bochum, korrekt?
Ja.
So, und nimm was anderes, nimm den ersten Cyber-Katastrophenfall hier, Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Also der erste, da hat ein Landkreis einen Katastrophenfall ausgerufen. Das macht man dann, wenn normalerweise Überflutungen oder Erdbeben oder sonstige Dinge passieren. Die haben den Katastrophenfall ausgerufen, damit sie handlungsfähig werden und schneller handlungsfähig werden, weil sie einen Ransomware-Angriff hatten, weil sie einen Cybervorfall hatten. Und wie war das? Was war da der Angriffsvektor? Der Angriffsvektor war der Print-Spooler. Der lief halt. Ja. Und dummerweise halt auf einem System, wo man eigentlich keinen braucht. Also braucht man einen Print-Spooler. Ich mache mal ein paar Beispiele. Auf einem Dateiserver, auf einem Domain-Controller, auf einem Datenbank-Server, auf, ich weiß es nicht, ja, auf einer Privileged Access Workstation, Jump Host, wo Admins auf ihre Kisten draufgehen, um dann zu administrieren. Braucht man das dort? Und die Antwort ist natürlich nein. Und warum war es nicht ausgeschaltet? Naja, weil jeder glaubt, so ein Microsoft-System oder so ein Linux-System ist per se sicher. Ist es halt nicht. Ja.
Aber das ist ja genau das Problem, was du jetzt gerade auch ansprichst, ne? Ich sag mal, der klassische Domain-Controller in einem KMU-Unternehmen ist ja mindestens auch der Print-Server und der File-Server. Ja? Alleine schon die Separation, dass jedes System eine Funktion erfüllt nachher, würde ja schon an vielen Stellen helfen, gerade auch was Systemhärtung angeht, ne? Weil wenn ich hingehe und sage, ich mache meine eierlegende Wollmilchsau als Serversystem,
Klar.
dann habe ich da auch nicht mehr viel, was ich härten kann, oder?
Ja, ich sag mal so, also wenn der Domain-Controller halt auch gleichzeitig der Print-Server und der File-Server ist, dann kommen da halt einfach aufgrund der Dinge, also der Sachlage, einfach schon mal alle Personen drauf. Punkt, ja. Wenn man den Domain-Controller schon mal abschottet, sind es zwei oder drei Leute.
So, jetzt kommen wir ins Detail. Deswegen würde ich jetzt auch mit Blick auf die Uhr mal, bevor wir zu sehr in die Details einsteigen, mal zwei Dinge besprechen wollen. Das eine ist, wie bei euch so ein Prozess aussieht und dann vielleicht hinterher nochmal, was kann ich als Unternehmen erstmal so, wir hatten ja schon ein paar Dokumente besprochen, wo ich mir mal einen Überblick verschaffen kann, um mir vielleicht erstmal selbst zu helfen, um dann auch die Entscheidung zu treffen, nutze ich einen professionellen Dienstleister wie euch. Aber wie sieht denn jetzt bei euch so ein klassischer Prozess aus, wenn jetzt ein Unternehmen kommt und sagt, erzählen Sie mir doch mal bitte hier, ne, Systemhärtung würden wir gerne machen. Wie läuft das?
Ja, mache ich gerne. Also, wir haben ein sechsstufiges Vorgehensmodell für unsere Kunden entwickelt. Es geht also nicht nur um ein Tool, sondern wir fangen halt mit Kunden an, über klassische Angebote und NDAs zu reden. Dann haben wir eine Vorbereitungsphase, das heißt, wir prüfen, wie wir mit dem Kunden arbeiten, machen wir Remote, machen wir Managed Service, machen wir Teams Sharing oder was weiß ich was. Und dann geht es tatsächlich in eine Basisinstallation und Hardening-Konzeption. Also Hardening-Konzeption heißt, abhängig von verschiedenen Faktoren. Ich gebe mal so zwei, drei Beispiele. Machen wir eine Standardhärtung, die das Sicherheitslevel erstmal moderat erhöht, aber dafür mit wenig Impact und ganz schnell auf Systeme verteilt werden kann. Das kann zum Beispiel in folgenden Situationen sinnvoll sein. Herr Bröder, in 3 Monaten habe ich ein Audit, ich muss hier Nachweise liefern, ich habe nichts. Gut, 3 Monate, nicht besonders viel Zeit, Ressourcenlage eh immer kritisch, also keiner sagt, wir haben genug IT-Leute. Da kann ich im Zweifel mit so einer moderaten Erhöhung der Informationssicherheit und einem anstehenden Audit schon sehr, sehr viel Gutes tun. So, Punkt 1. Punkt 2. Kunde sagt hier, wir haben zwar Zeit, wir haben auch die Leute, wir würden gerne individuell pro Rolle härten. Gut, kein Problem, funktioniert. Man muss halt Testzyklen einplanen. Sinnvollerweise verknüpft man das mit, ich sag mal, banal neuer Serverversion. Also neue Debian-Version, neue Ubuntu-Version kommt raus, neue Red Hat-Version oder neue Windows-Server-Version. Ich mache den Rollout und das, was ich dann quasi an die Admins übergebe, ist schon gehärtet. Weil wenn die eh testen müssen, ob ihre Applikationen auf der neuen Betriebssystemversion laufen, dann könnt ihr direkt die Härtung mit testen. Da kann ich Aufwand sparen. Und also man verknüpft das sinnvollerweise mit eh anstehenden Changes, Rollouts oder irgendwelchen Betriebssystem-Lifecycle-Projekten. Das hängt also individuell vom Kunden ab. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie geht's weiter? Also wenn man mit dem, ich sag mal, Rapid Hardening, also mit dem schnellen Härten, mit einer moderaten Erhöhung gestartet ist, geht man halt in der zweiten und dritten Iteration hin und guckt sich dann die kritischen Systeme an. Also keine Ahnung. Domain Controller, Identity Access Management, Key Cloak Systeme oder was weiß ich was. Also alles, was mit Identity Access zu tun hat, härtet man dann in dem nächsten Schritt speziell. So, wichtig ist testen, ganz wichtig. Es gibt jetzt zwei zu unserem Vorgehensmodell, da unterstützen wir natürlich auch immer zwei Sichten. Die eine Sicht ist, Herr Bröder, aber wenn wir mit Ihnen testen, können wir es ja auch selbst testen. Ja, das stimmt. Warum habt ihr da keine Lösung für? Naja, sage ich, wir können strukturiert vorgehen. Da haben wir einen 60-seitigen Fragebogen. Oder mit 60 Fragen, den kann ich Ihnen stellen, aber in der dritten Frage steigen Sie aus. Ja, wieso? Das kann nicht sein. Naja, gib mir mal eine Liste eurer Web-Applikationen. Ja, die habe ich. Ja, okay, alles klar. Und jetzt sag mir mal, welche von diesen Web-Applikationen alles spricht, was kleiner als TLS 1.2 ist. So, zweite Frage, Thema erledigt, kann keiner beantworten. So, das heißt, ein purer, strukturierter Ansatz ist bei so einem Projekt aus unserer Sicht aktuell unmöglich, weil die Datenlage einfach nicht da ist. Das ist auch nicht schlimm. Deswegen gehen wir bis zu einem gewissen Ansatz strukturiert vor, mit Fragebögen, also so eine Frage wie, braucht ihr auf eurer Privileged Access Workstation SMB oder RDP oder was weiß ich was, SSH? Oder braucht ihr in euren Sales-Arbeitsplätzen Bluetooth? Da haben wir, keine Ahnung, 40 Fragen vorbereitet, um das zu evaluieren, sehr einfach möglich. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt sind die Daten nicht mehr da. Der Kunde hat die Daten nicht. Und weil er die nicht hat, gehen wir in Testzyklen rein. Das heißt, in zwei, drei Iterationen nähern wir uns einer sehr, sehr guten Härtung, die das Informationssicherheitslevel dann natürlich auch sehr weit nach oben schraubt. Ja.
Okay. Ja,
Und dann kommt der
ja.
Rollout in Wellen, in Zyklen, keine Ahnung, Pilotgruppen, je nachdem, was jetzt Server oder Client sind. Und dann hat man das am Laufen. Und der ganz wichtige Punkt, jetzt der letzte abschließende Satz dazu, wir überwachen es halt auch zur Laufzeit. Das heißt, wir sind in der Situation, wenn sich auf einem System Einstellungen ändert, Achtung, Hacker setzt Audit-Einstellungen zurück, dann kriegen wir das mit. Das System wird rot, non-compliant, so eine Art Anomalieerkennung, aber auf einer Einstellungs- oder Konfigurationsebene und können zum Beispiel ein Ticket beim Kunden aufmachen. Das heißt, nicht nur ein einmaliger Vorgang, Skript, härtet System, Skript konfiguriert 300 Einstellungen, sondern tatsächlich auch zur Laufzeit eine Überwachung und ein Monitoring plus Prozessintegration. So ist so grob der Lebenszyklus.
Das klingt doch super sinnvoll. Mir ist meine Frage von vorhin eingefallen.
Oh, sehr gut.
Also erstmal, um das abzuschließen, dann, ich glaube, das gibt einen sehr, sehr guten Überblick, wie sowas laufen kann, auch in quasi auf die Dauer. Jetzt hatten wir über Betriebssysteme, Anwendungen und so weiter gesprochen. Jetzt ist es ja schon so, dass ja auch die Microsoft Cloud beispielsweise in den Unternehmen einen riesengroßen Platz einnimmt und wahrscheinlich in Zukunft immer wichtiger wird.
Tja.
Ich würde jetzt mal, ohne mich damit wirklich, und das sage ich aus tiefstem Herzen, ohne mich damit jemals tiefer beschäftigt zu haben, also mit den Konfigurationsmöglichkeiten der Microsoft Cloud, weil das ist ja, ich bin ja Microsoft-Freund, gilt, aber das wäre auch in eurem Scope, ja? Also die Microsoft Cloud, da gibt es wahrscheinlich auch nochmal so 12 Einstellungen, die man so treffen sollte, ne?
Ja, vielleicht auch 12.10, aber ja, korrekt. Und du redest ja bei Microsoft Cloud, als das losgegangen ist vor 15 Jahren, oder vielleicht sogar vor 20, ja, da gab es halt irgendwie 10 Services. Ja. Das kannst du VM deployen, du hast im Zweifel dann noch ein IIS gehabt, den du da als Service hochziehen konntest. Und ich weiß nicht, ein Firewall noch. So, heute hast du da irgendwie 160 Services. Das heißt, jeder einzelne dieser Services hat zum einen Härtungseinstellungen, die man setzen kann, sinnvolle Sicherheitskonfigurationen, wird es ja eben auch genannt. Ich weiß gar nicht von dir, Patrick, ich glaube, also sinnvolle Grundeinstellungen, ja. Und die Microsoft Cloud an sich, also der Tenant an sich, der ist ja auch nochmal sicher zu konfigurieren. Ich mache ein Beispiel. Für Admin-Accounts schaltet man halt eine Zwei-Faktor-Authentisierung an. Und das will man auch nicht nur einmal anschalten, sondern das will man auch so einstellen, dass es regelmäßig kontrolliert wird. Ja?
Ja,
Oder
und im
ich
besten
schalte
Fall nicht
das,
nur für die, ne?
ja,
Genau.
unabhängig davon, aber zumindest mal für die. Ja,
Ja.
also ich bin voll bei dir, sinnvollerweise auch für weitere, aber wenn es für überhaupt niemanden an ist, dann habe ich halt ganz andere Probleme. Oder das Logging zum Beispiel, das muss ich zentral vorgeben, dass ich überhaupt in der Lage bin, forensisch arbeiten zu können. Das muss auch auf Tenant und auf Service-Basis passieren. Ja, wenn ich eine virtuelle Maschine als VM einfach in einem Azure habe, dann ist natürlich da das volle Operating System Programm, also Betriebssystemhärtung, ein Thema. Das ist wirklich, das kann ein sehr, sehr großes Feld werden.
Ja, okay, das wollte ich nur noch mal, auch noch mal angesprochen haben. Nicht, dass ich mir hinterher oder dass wir uns hinterher nachsagen, das müssen wir ja, jetzt haben wir ja über so dieses alte System der Betriebssysteme
Ja,
gesprochen, aber ja
ja.
gar nicht über die neuen Sachen. Ich glaube, da kann sich aber auch wirklich jeder und jede Zuhörerin und Zuhörer, glaube ich, an die eigene Nase fassen und sich mal selber fragen, ob man wirklich von allen Diensten, die man selber nutzt, vielleicht auch von Microsoft in der Cloud oder die das Unternehmen nutzt, wirklich mal alle Einstellungen, die ja nicht zwangsläufig im Reiter Einstellung Sicherheit oder sowas zu finden sind,
Korrekt,
sondern ja ganz, ganz
korrekt.
woanders, weil ne, das, was du ja jetzt auch ein paar Mal gesagt hast, so RDP, SMB, ja, das ist jetzt Betriebssystemebene, aber das sind ja Dienste, die jetzt vielleicht jemand, der dann, der nicht mit der IT-Security so viel zu tun hat, jetzt nicht zwangsläufig als kritisch einstuft, sondern eher als Dienst, den man eventuell braucht, um, weiß ich nicht, irgendwie von Remote zu arbeiten
Korrekt.
oder so, ne? Okay, gut.
Ich geb dir noch ein
Ja.
anderes Beispiel, vielleicht Cloud. Also du hast ja in AWS oder auch bei Microsoft die Möglichkeit, dir einen Jenkins, CI/CD-Pipeline, einen Jenkins hochzuziehen. Das Ding kommt halt hoch mit einem Standardpasswort. So, jetzt sind halt es ist es halt ganz oft so, das wird halt schnell gemacht, weil man das braucht. Dann veröffentlicht man das im Internet und dann hat man da einen Jenkins mit einer Web-Oberfläche und einem Standardpasswort. Hört sich total banal an. Ich glaube, wenn ich sage, ich hatte mehr als 5 Fälle, wo das der Angriffsvektor war, dann ist das nicht gelogen. Ganz banale Sachen, ganz banale Themen.
Ich glaube, bei ganz banal haben wir jetzt bei diesem Thema leider einige Hörerinnen und Hörer sicherlich verloren. Ich habe genau verstanden, was du meintest. Die geneigten Hörer können das sicherlich nochmal nachschlagen, was du da jetzt gerade genau gesagt hast. Aber ich glaube, Standardpasswörter und
Genau,
wenn diese
darum
Applikationen
geht's.
dann, ne, wenn diese Applikationen dann auch noch im Internet sind oder aber Zugriff auf weitere, vielleicht systemkritische Anwendungen haben
Ja.
und diese verändern können, dann ist es umso schlimmer, dass dann irgendwelche Standard- oder Trivialpasswörter verwendet werden, so möchte ich das mal sagen.
Korrekt. Also Default-Passwörter ändern. Immer. Gibt keine Ausrede.
Genau. Florian, ich würde ganz gerne zum Abschluss noch eine der wichtigsten Fragen wahrscheinlich stellen. Wenn ich jetzt als Zuhörer, Zuhörerin unseres Podcasts die Folge wahrgenommen habe und sage so, ich glaube, ich muss mich ja jetzt doch irgendwie mit dem Thema mal beschäftigen. Was wären denn von deiner Seite aus die ersten drei Tipps, wo man sagen würde, fang damit mal an und wahrscheinlich, wenn du nicht weiter weißt, frag uns.
Genau, also der erste Schritt ist klassisch, man googelt nach Systemhärtung. Im besten Fall, wie es die letzten 5 Jahre war, stehen wir ganz oben. Das ist mal Schritt eins. Wahrscheinlich macht das jetzt auch einer von euch schon im Hintergrund. Also, Google Systemhärtung. So, im besten Fall kommen ein, zwei gute Übersichtsartikel. Da ist auch sicherlich unserer mit dabei unter den Top 3 Ergebnissen. Da kriegt man mal einen einfachen Einstieg. Man kriegt mal ein Gefühl dafür, dass man es nicht selbst entwickeln sollte. Man sollte es auch nicht von Hand machen. Und ja, die Techniker sagen jetzt, das geht aber doch. Sage ich, ja, natürlich geht das. Es kostet aber viel Zeit und Ressourcen. Und ich will mir nicht anhören, dass 500 Einstellungen von Hand nachgebaut werden, wenn Ressourcenmangel herrscht. Das Argument zieht halt nicht, weil man dann die falschen Dinge tut. Punkt eins. Punkt zwei. Systemhärtung nicht selbst entwickeln. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Center for Internet Security, australisches Cyber Security Center, die geben Dokumente und teilweise auch technische Unterstützung mit raus, wie man das anwenden kann. Ja, also man kann da viel Zeit sparen. Punkt zwei war halt, also erster Punkt googeln, zweiter Punkt Standards nutzen und dritter Punkt, alles was detaillierter wird, wenn man über größere Integrationen reden will, über größere Umgebungen reden will, gerne Bescheid geben. Passt das für euch als
Ja,
Antwort?
absolut, absolut. Ich meine, es ist ja, wie gesagt, die Ersthilfe ist ja auch mal eine Einschätzung, um sich überhaupt ein Bild zu machen. Ich glaube, wir haben jetzt ja schon echt viele Punkte besprochen heute, die, glaube ich, also mir geben sie einen echt guten Überblick über die Thematik und ich hoffe, dass das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch genauso ist. Insofern sind die Ersthilfen ja auch mal, um vielleicht, wenn eben kein Budget zur Verfügung ist oder wenn ich mal so die Basics machen will. Ich glaube, jedem ist klar, wie wir das ja auch im Datenschutz kennen oder generell in der IT-Sicherheit, auch bei einer ISO-Zertifizierung. Ich komme sehr schnell ab einer gewissen Größe oder ab einem gewissen Komplexitätsgrad dahin, dass es sinnvoll ist, Experten einzubeziehen, mindestens mal für eine Ersteinschätzung und eine Beratung. Aber vielleicht ja auch, um die Sachen umzusetzen. Ne? Was du auch gerade gesagt hast, ne? Also als du gerade, was war das, 1000 Seiten, über 1000 Seiten?
Ja, aber 1400, 1200 Seiten, je nach
Ja, das muss man
Betriebssystem,
sich mal
das ist
überlegen.
verrückt.
Also wen, und
Das
wenn ich da einen ITler dran setze, ja, der das mal alles durchgehen soll, der ist ja nicht beim ersten Mal lesen, ist das ja noch nicht abgehandelt. Also
Nein.
da muss sich natürlich jedes Unternehmen oder da kann man relativ schnell die Rechnung aufstellen, dass das nicht in keiner Form wirtschaftlich ist, da irgendwie eigene Ressourcen draufzusetzen. Vor allem, wenn das mit einem System und nach einem festen Plan verläuft und mit der Erfahrung, die ihr natürlich habt. Das steht, glaube ich, komplett nicht zur Frage.
Vielleicht als kleiner Tipp noch, wir haben bei GitHub ein Tool veröffentlicht, das prüft verschiedene Betriebssysteme und Applikationen auf Compliance zu anerkannten Hardening-Standards. Achtung, macOS ist leider noch nicht dabei, tut mir leid. Kommt noch. Steht auf der Roadmap, könnte ich sagen, ja, aber auch da, also das Ding heißt Audit Tab, also Audit wie Audit und dann TAP ist veröffentlicht unter github.com/fbpro-gmbh in einem Wort. Das kann kostenlos genutzt werden, das kann auch kostenlos in eigene Tools eingebunden werden. Wir haben also Partner, die binden das in ihre Audits mit ein. Wir haben auch tatsächlich Forensiker und Datenschützer, die das mitnutzen. Das Ding zeigt mal so eine mengenmäßige Compliance-Übersicht mit so anerkannten Hardening-Standards. Es wird regelmäßig aktualisiert. Ich glaube, das letzte ist vor ein paar Tagen passiert. Das ist immer ganz hilfreich, mal so eine Übersicht zu kriegen, wie stehe ich eigentlich, wie ist denn mein Stand? Und die Empfehlung, um
Cool.
das einzuschätzen, wäre, alles, was unter 25, 30% ist, ist dringender Handlungsbedarf.
Ja, da hat auch jeder jetzt eine ganz klare Aufgabe mitgekriegt, wo sich die IT-Abteilung mit beschäftigen dürfen.
Ja, also ich auch für mich. Ich finde es super spannend. Ich meine, ich kann es hier bei mir nicht testen. Wir haben keine Microsoft-Geräte, aber ich nehme es
Was
trotzdem
nicht
sehr
ist,
gerne
ja,
mit.
kann ja noch werden, ja.
Nein, 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 nicht sobald, nicht solange ich hier noch irgendetwas, solange meine Meinung hier noch in irgendeiner Form zählt, sagen wir es mal so. Ja, also es gibt eine. Okay.
Mac
Es gibt
bauen wir noch
eine
ein, mein Lappen.
isolierte Kiste, ja. Es gibt eine isolierte Kiste, um bestimmte Sachen zu testen, aber die hat auch gar keinen Zugriff zum Internet, beziehungsweise nur geschaltet über andere Sachen. Also, ah, ist
Wir
ein
müssen
anderes
Mac
Thema.
noch einbauen, ich sehe das.
Ja, also ich glaube, dass der Markt halt steigt, weil ich kann das aber auch nicht einschätzen. Es ist natürlich klar, dass Mac einen deutlich kleineren Ansatz hat, auch vielleicht eine speziellere Kundengruppe. Es gibt auch viel weniger Dienstleister, die in dem Bereich unterwegs sind. Ich glaube, dass man mit Microsoft doch, dass das durchaus das wichtigere Thema ist, auch für den Mittelstand. Ich kenne auch kein mittelständisches oder großes Unternehmen, was ausschließlich auf Mac setzt oder im Wesentlichen. Ich glaube, das sind eher so die kleinen, vielleicht auch eher so kreativen oder eben entwickelnden Berufe, wo man das sieht. Und ich glaube, sonst ist das auch nicht so ein Riesenthema. Aber trotzdem super Tipp. Ich glaube, das kann sich jetzt wirklich jeder angucken. In diesem Sinne, glaube ich, haben wir das sehr detailliert und ich hoffe auch für jeden verständlich erläutert. Ich danke dir vielmals, dass du heute nochmals mit dabei warst. Und hoffe, dass wir uns dann nochmal sehen. Mal gucken, in welchen Bereichen wir da nochmal tiefer reingehen können, falls du nochmal Interesse hast. Und ja, Matthias, hast du noch was?
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Ich fand das Gespräch heute sehr aufschlussreich, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, dass wir mit der Podcast-Folge zum Thema Aufklärung tatsächlich beitragen können. Und würde mich freuen, Florian, dich tatsächlich auch nochmal in einer anderen Folge wieder mit dabei zu haben, wenn wir vielleicht bei dem einen oder anderen Thema vielleicht auch ein bisschen in die Tiefe gehen. Mal schauen.
Ja, Patrick, Matthias, vielen, vielen Dank an der Stelle. Ich war sehr gerne dabei, fand ich super und bin natürlich auch gerne wieder mit dabei, wenn es um das Thema geht und ja, würde mich auf eine Einladung freuen und an der Stelle erstmal vielen Dank.
Vielen Dank und an alle, die zuhören. Ja, auch Systemhärtung ist eindeutig eine Frage der Sicherheit und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören, vielleicht eine Bewertung dalassen oder wenn Sie uns Anregungen geben für weitere Themen, was Sie interessiert, tiefergehende Fragen oder was auch immer das Thema Sicherheit und insbesondere natürlich IT-Sicherheit betrifft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Bis bald, danke, ciao.